vielleicht etwa vor 15 Jahren. Da wurde uns Bundesbürgern doch sehr angeraten, nicht so viel Fleisch zu konsumieren, sondern mehr Gemüse und Salate zu essen, einfach vitaminreiche Kost. Es hat nicht lange gedauert, dann hat man festgestellt, dass Gemüse und Salate mit Spritzmittel vergiftet gewesen sind. Und dann haben wir mehr Nudel gegessen. Ihr vielleicht weniger hier, aber wir Schwaben. Wir haben mehr Nudel und Spätzle gegessen. Und da hat man doch tatsächlich festgestellt, dass man da Hühnerembryos hineingebracht hatte in die Nudel. Und da war uns der Appetit, auch was Teigwaren betrifft, vergangen. Und dann hat man geraten, weniger Schweinefleisch zu essen, denn das sei nicht gesund. Besonders wenn man älter wird, kann es, was Kreislauf, Cholesterin betrifft, schwere Folgeschäden haben. Dann haben wir uns zum Rindfleisch hingewendet. Das soll gesünder sein. Und dann haben wir tüchtig Rindfleisch gegessen, vom Steak bis hin zum türkischen Dönerkebab. Und jetzt haben wir die BSE-Seuche. Und in einem Ausmaß, das wirklich erschreckend ist. Und so manch einer, der hat sich schon gefragt, ja, was kann man denn überhaupt noch essen, ohne befürchten zu müssen, dass man sich schwere Schäden zuzieht. Selbst Gotteskinder sind unsicher geworden. Die einen, die haben gemeint, Bruder Wegner, wenn ich doch meine Hände falte und bete darüber und im Glauben stehe, steht doch geschrieben, so sie etwas Tödliches trinken werden, soll's ihnen nicht schaden. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass aber solch ein Verhalten ein bisschen doch aus einem gewissen naiven Wunschglauben herauskommt. Andere wieder sind tatsächlich ängstlich, ganz besonders, was dann ihre Kinder betrifft. Wir haben also ein sehr großes Problem europaweit. Jetzt hat man festgestellt, und da sind ja Menschen und Konzerne dahinter, denen es in erster Linie nicht um das Wohlergehen des Volkes geht, sondern um ihren Profit, um ihren Verdienst. Und dann ist man hergegangen und hat diese Tiere zum Leichenfraß gezwungen. Da wurden Tierleichen und Teile vom Tierleichen, die ich jetzt gar nicht in dieser Stunde alle aufzählen möchte, die wurden einfach gekocht, was weiß ich was, über weit über 100 Grad. Es wurde ein Sud daraus gemacht. Und schließlich Tiermehl. Und das wurde immer mehr als Kraftfutter an die Tiere verfüttert, die doch wahrlich keine Fleischfresser sind. Und bei solch einer Profitgier, bei solch einer Gewissenlosigkeit, kann es ja nicht ausbleiben, dass diese arme Tiere leiden müssen. Nun ist es sogar so weit gekommen, dass etwa 400.000 Kühe hingeschlachtet werden müssen, einfach vernichtet werden müssen. Dabei gibt es Menschen, die nagen am Hungertuch, Kinder kommen elend um. Wie dankbar und froh wären die für ein Stück Rindfleisch. Ich kann dazu nur sagen, wo ist die Menschheit ohne Gott hingekommen? Dankbar bin ich, dass ich doch etwas gefunden habe, das mir Freude bereitet hat. Ich habe ein gutes Rezept gefunden. Gesunde Ernährung. Und das soll jetzt auch mein Thema sein heute Abend. Gesunde Ernährung. Etwas, wo man ohne Bedenken mit dankbarem Herzen zu sich nehmen kann. und das ganz, ganz bestimmt auch gesund ist. Bei dem Suchen nach einem guten, erträglichen, gesunden Rezept bin ich in der Bibel fündig geworden. Und das kann ich euch nicht vorenthalten. Das möchte ich euch heute Abend doch auch wärmstens empfehlen. Und lese zu diesem Thema, gesunde Ernährung, ein Bibelwort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Wollen wir gut hinhören? Wollen wir doch dieses gute, göttliche Rezept betrachten und bewegen in unserem Inneren. So leget nun ab alle Unlauterkeit, Heuchelei, Neid und alles Afterreden. Und seid dagegen wie die neugeborenen Kinder, nach der unverfälschten Milch des Wortes begierig, damit ihr dadurch zum Heil droben heranwachst. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, kommt zu ihm, zu dem lebendigen Stein, der zwar von Menschen verworfen wurde, aber bei Gott auserwählt und köstlich ist. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Tempel, damit ihr als eine heilige Priesterschaft Opfer darbringt, die der Geist wirkt, die Gott durch Jesus Christus angenehm sind. Liebe Geschwister, meine lieben Zuhörer, sicher hat jeder von uns schon herausbekommen, dass bei mir wahrscheinlich die Betonung weniger auf die biologischen Bereiche abzielt, was die Nahrung für unseren Leib betrifft, sondern dass es mir um eine andere Nahrung geht für den inneren Menschen, so wie die Bibel das einmal formuliert. Zum Vergleich darf ich doch darauf hinweisen, dass die Nahrung für unseren Leib, gesunde Nahrung, dringend nötig ist. Keiner kann leben, keiner kann existieren, ohne dass er seinem Leib, von Gott ja, so wunderbar zubereitet und geschaffen, herrlich ausstaffiert, mit Gaben und Fähigkeiten. Aber genauso wie wir für diesen äußeren biologischen Leib Nahrung und Pflege benötigen, ganz genauso braucht auch der innere Mensch gute, gesunde Ernährung und Pflege, wie ich hier gelesen habe, damit er heranwächst zum Heil droben. Da komme ich aber noch darauf zu sprechen. Der äußere Mensch, wie ihn Gott geschaffen hat, mit all seiner Befähigung, ist für diese Erdenzeit geschaffen. Fleisch und Blut, so die Lehre der Bibel, können das Reich Gottes nicht ererben. Der Apostel Paulus formuliert das in etwa so: Unser äußerer, der natürliche Mensch, der zerfällt. Egal, welche Krankenkasse wir haben, egal, in welcher Pflegestufe wir stehen, egal, welchen Mediziner wir zur Betreuung haben, egal, wie sehr wir versuchen, gesund zu leben, der äußere Mensch, der zerfällt. Er ist für diese Erdenzeit geschaffen und ist nicht ewig. Warum das so ist, dieser Frage, kann ich heute Abend natürlich nicht nachgehen. Es würde von meinem Thema wegkommen. Jetzt der innere Mensch, wie die Bibel das so sagt, so schön, wie sie das ja formuliert, ziehet den äußeren Menschen mit seinen Werken, Trieben, Neigungen, Interessen aus und ziehet den neuen Menschen an, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Und dieser innere Mensch, der ist für die Ewigkeit geschaffen. Aber wir benötigen den äußeren Mensch, weil er zunächst einmal Träger des inneren Menschen ist. Ein bisschen vielleicht primitiv, simpel verglichen. Er ist das Sprungbrett in die ewige, wunderbare Welt. Und wenn der äußere Leib Nahrung benötigt, gesunde Kost nötig hat, dann sollten wir doch sehr, sehr darauf achten, meine lieben Zuhörer, dass der innere Mensch die richtige Nahrung bekommt. Schon seit Jahren, schon seit Jahrzehnten lese ich nicht mehr jedes Buch. Nimm nicht einfach irgendeine Ideologie oder Weltanschauung an, weder von einem Buch noch von einer Lehre, noch von einer Partei, noch von einer Konfession, weil ich herausbekommen habe, dass die Nahrung für meinen Geist, für meinen Denkbereich, auch für meine Gefühlswelt, das hängt ja alles ineinander zusammen, dass ich mich da nicht vergiften möchte. Deshalb habe ich mich distanziert, nicht in gehässiger, liebloser, eifriger Weise von allen Einflüssen, ob sie rot sind, ob sie braun sind, ob sie schwarz sind, ob sie grün sind oder egal, was sie für Farbe tragen. Ich will, wie mir hier geraten worden ist, mich an die lautere Milch, die reine Wahrheit des Wortes Gottes halten. Und wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Und der Herr Jesus, der zementiert das noch sogar. Himmel und Erde, sagt er, die werden vergehen. Aber meine Worte, Lob und Dank, die werden nicht vergehen. Das sind Ewigkeitssubstanzen, Ewigkeitswerte darin. Jede Menge Personen könnte ich aus der Bibel jetzt herausgreifen, ihr Leben jetzt vor unseren Augen aufrollen, damit wir aus ihrem Verhalten heraus lernen könnten, sehen könnten, was das gebracht hat, wenn man es wagt, egal wie seine Umgebung ist, sich ans Wort Gottes zu halten. Nur den Daniel, den möchte ich kurz streifen. Der musste ja sich auf einem klitschigen Parkett aufhalten. Da waren ja Diplomaten, ganz raffinierte, schlaue Leute waren ja das. Und ein kluger Diplomat, der bringt es doch fertig, aus Schwarz-Weiß zu machen. Und aus Weiß-Schwarz zu machen. Wenn er das nicht kann, ist er ja eben gar kein Diplomat. Und wenn ich die Sache mit Daniel lese, dann merke ich, wie diese Leute in ganz raffiniert, kluger Weise versucht haben, Karriere zu machen, auf Kosten eines anderen. Und in diesem Milieu, in diesem Bereich, da hat es dieser Daniel gewagt, sich zu der von Gott empfohlenen Kost zu halten. Gott hat ihn wunderbar gesegnet. Und es sei mir verziehen, dass ich das jetzt so derb in unsere Mitte hinein schleudere. Und dummer wie die anderen war er auch nicht. Denn Gott war mit ihm. Und wo sein Intellekt nicht ausgereicht hat, etwas zu durchblicken und zu durchschauen, da hat ihm Gott geholfen durch Einblicke in göttliche Einsichten. Ich bin tief bewegt über diesen Mann, der es gewagt hatte, den Speisezettel des Königs abzulehnen, der ja sehr darauf bedacht war, dass die gefangenen jungen Männer aus Israel gut heranreifen würden, das Beste an Nahrung bekämen, auserlesene Weine bekämen, damit sie ja tüchtige Männer werden. Aber Gott war mit diesem Daniel, weil er es gewagt hatte, nur die Speisen zu nehmen, die Gott ihm empfohlen hatte. Wieder muss ich euch um Verzeihung bitten, dass ich es wage, offen auszusprechen. Nicht der Büchermarkt in dieser Welt, nicht der Spiegel, nicht der Fokus, nicht der Fernsehapparat ist es, nicht das Internet ist es, das meine Gedankenwelt füllen soll. Nicht von daher will ich mir die Ideen holen, die Impulse holen. Nicht von daher möchte ich, dass Interessen in mir geweckt werden. Ich wage es, auch am Anfang dieses neuen Jahrtausends, mich zum Worte meines Gottes zu halten. Und der Daniel, der wagte das auch. Und Gott war mit ihm. Wie war er mit ihm? Weil er das Herz des Speisemeisters gelenkt hat. Gott lenkt immer noch die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Und wo kann Gott die Herzen der Menschen lenken? Wo solche Leute sind, die sich an sein Wort halten. Kostbare, wertvolle Speise. Nun ist aber bei diesem Thema gesunde Speise auch etwas erwähnt, das will ich absolut nicht unterschlagen. Ist nicht ganz so angenehm zum Anhören. Wenigstens, ich hab's nie gern gehört. Aber weil es in der Bibel steht und ich damit konfrontiert wurde, will ich es auch heute Abend nennen. Ich habe gelesen, so leget nun ab. Ja, da gibt's einige Dinge in unserem Leben, die können Gott nicht gefallen und die sind nicht gut. Kurz Illustration. Schon im Jahre 1947 hat meine liebe Mutter als erste unter schweren Schuldgefühlen von der Kriegszeit her Jesus gefunden und angenommen. Und weil sie es ehrlich getan hat, grundehrlich getan hat, sich von der Sünde, vom Unrecht weggewendet zu Jesus hin, hat Gott ihr Frieden geschenkt, Freude gegeben und eine ganz neue Verhaltensweise. Und diese Verwandlung, diese Änderung in ihrem Leben, die haben wir alle in der Familie beobachtet. Und habe ich auch Verlangen bekommen. Meine Mama, die war immer so empfindlich, leicht gereizt und verärgert und gekränkt, hat sich in die Schmollecke zurückgezogen. Und jetzt war sie überhaupt nicht mehr nachtragend. In so viel Liebe, Bereitschaft. Sie strahlte etwas aus, dass ich gesagt habe, das möchte ich doch auch haben. Das will ich auch haben. Gott gab Gnade, ich habe es gefunden. Meine Schwester hat es auch gefunden. Verwandte, die uns auf den Zahn fühlen wollten. Was ist das für eine Veränderung bei den Wegners? Die sind auch gepackt worden von der Güte, Liebe Gottes, vom Frieden. Nur bei Papa hat es etwas länger gedauert, weil da die Ketten der Sünde, so formuliere ich das einmal ganz salopp, stärker gewesen sind. Da war die Sünde ganz, ganz mächtig. Nur drei will ich nennen. Das eine war eine Generationssünde von den Vorfahren her. Das war der Jähzorn. Er war ein lieber Mann, ein guter Mensch war, umgänglich. Aber wenn etwas nicht so ging, wie er wollte, dann ist er böse geworden. Ich weiß nicht, ob wir jemand hier in unserer Mitte haben, der mit Jähzorn behaftet ist. Der wird mich sicher verstehen, denn ich war es auch. Mit dem Problem habe ich auch zu tun gehabt. Und da war noch etwas. Das war der Alkohol. Das war weniger genbelastet bei ihm. Das war umweltbedingt. Und dann noch ein Fall, und auf den kommt mir's an heute Abend. Er hat dem Nikotin gefrönt. Und ganz gewaltig. Er war sehr nikotinabhängig. So 30, 35 Zigaretten an einem Tag. Und das war damals ja schon viel Geld. Mittlerweile weiß ich, dass ein guter Raucher, wenn er lange genug lebt, ein Haus verrauchen kann. Und jetzt war seine Frau zu Jesus gekommen, der Sohn auch und die Tochter auch. Und die Oma war sowieso schon bei Jesus. Jetzt hat er sich nicht mehr wohl gefühlt mit seinem Zorn, mit seinem Alkohol und mit seinem Nikotin. Und er hat auch herausbekommen, wie schön das ist, wenn man frei ist von diesen Dingen. Ach, wie schön ist es. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei, ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben. Ich bin frei, ich bin frei. Als ich lernte, ihm vertrauen, wurde ich frei, wurde ich frei. Als der Heilige Geist mich füllte, blieb ich frei, blieb ich frei. Na, wollte er das auch haben. Und dann hat er angefangen, nimmer zu rauchen. Aber das hat gar nicht geklappt. 10-mal, 15-mal oder ich weiß nicht, wie oft hat er probiert, vom Nikotin frei zu werden. Und nach jedem Misserfolg war er enttäuschter und hatte weniger Kraft, selber loszukommen. So hat er das noch 5 oder 7 Jahre mitgeschleppt. Aber nicht mehr in der Wohnung geraucht, wir hatten unsere Toilette etwas außerhalb. Und da ging er hin, wir waren ja alle gläubig. Und er hat gemerkt, das gefällt keinem, ihm hat sie auch nicht gefallen. Aber er musste rauchen. Ist doch schlimm, wenn man Alkohol nehmen muss. Man ist nicht frei, man ist ein gebundener Mensch. Wenn man jähzornig werden muss, wenn man so empfindlich sein muss, so eine beleidigte Leberwurst spielen muss, ist doch eine traurige Sache. Und auf einmal, da war es ihm so zu Leide alles. Ich bin doch ein unglücklicher Mensch, alle sind zufrieden und ich bin so unglücklich. Dann ging er wieder auf die Toilette. Und was ihm nie passiert war, dem geübten Raucher, das passierte da. Wahrscheinlich hat er gezittert, schon vom schlechten Gewissen her, und hat sich die Finger verbrannt und nahm das ganze Zeug und hat es dort in die Toilette hineingeworfen. Und Gott sah, dass es ehrlich, ganz, ganz aufrichtig meinte und gab ihm Gnade. Es gab noch ein paar Tage, die waren sehr schwer für ihn, denn die Entzugserscheinungen, die hatten sich wohl bemerkbar gemacht. Aber Gott gab Gnade. Und er wurde frei. Wie schön ist es, von Jesus Christus befreit zu sein. Und wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das hatte ich in der Firma bei uns erzählt. Ich war Abteilungsleiter. Ein junger Mann dort, der mich immer schon kritisch beurteilt hat und dann auch einmal ganz spitze Bemerkungen gemacht hatte, gegen meinen Glauben, den ich bekannt habe, schon wenn ich beim Mittagsmahl meine Hände gefaltet hatte, um zu beten. Der hat gesagt, was dummes Gerede, nicht Jesus hat einen Vater freigemacht, er hat einfach einen starken Willen gehabt. Sag ich, nein, der hat keinen starken Willen gehabt. Er kam ja mit seinem starken Willen gar nicht los. Jesus hat ihn freigemacht. Hör mir auf mit so einem Gerede. Ich kann euch das beweisen. Ich rauche zwar nicht 30 und 35, aber 25 rauche ich auch am Tag. Und ich beweise es euch, dass ein starker Wille genügt, nicht mehr zu rauchen. Wer mich in den nächsten 5 Tagen erwischt, dass ich rauche, der sagt's und dann werde ich vor aller Augen mit der brennenden Zigarette mir 3 Löcher in den Handrücken hineinbrennen. Nun waren die ganze Firma neugierig geworden. Viele junge Leute, vielleicht so 40 oder 50, die hatten das mitgekriegt. Eine ganze Spannung hat sich auf die Fabrik geladen. Die waren jetzt neugierig, wer gewinnen würde. Der Mensch mit seinem angeblich starken Wille oder der Glaube an den Herrn Jesus. Je länger ich die Sache betrachte, kann ich umso mehr erkennen, dass Gott solche Situationen zulässt in unserem Leben, weil er uns benutzen möchte, um seinen Sieg zu offenbaren in unserer gebundenen, traurigen Umgebung. Am ersten Tag kam der junge Mann, Siegesgewiss. Ich habe nicht geraucht.
habe nicht geraucht. Am zweiten Tag war er etwas kleinlaut. Ich meine, er hätte keine so gute Farbe mehr im Gesicht gehabt. Und am dritten Tag, da hat er ganz schlechte Laune gehabt. Am vierten Tag hat niemand mehr mit ihm auskommen können. Und am Anfang des fünften Tages hat ihn tatsächlich einer erwischt, wie er auf der Toilette eine gezogen hat. Und der natürlich auch voller Freude über die Neuigkeit, die er jetzt abbringen kann, hat es erzählt, ich habe ihn erwischt, er hat geraucht. Aber dieser junge Mann, ich bewundere ihn heute noch, hat wirklich einen starken Willen gehabt. Hat er vor unser aller Augen an der Zigarette gezogen und sie glühend gemacht und sich drei Stellen hineingebrannt an seinem Handrücken. Sein Wille hatte nicht ausgereicht, um ihn vom Nikotin frei zu machen. Aber Lob und Dank, auch er durfte erleben, dass Jesus stärker ist. Er hat ihn befreit. Er hat ihn zu sich gezogen. Er ist ein Gotteskind geworden. Wisst ihr, was Jesus aus diesem Gotteskind noch gemacht hat? Einen Boten und Zeugen der Ewigkeit. Vielleicht würde manch einer in unserer Mitte, wenn ich den Namen nennen würde, ihn vielleicht sogar noch kennen. Ablegen kann man nur, wenn man Jesus angenommen hat. Wenn Jesus in mir wohnt, der in euch wohnt, ist stärker als der in der Welt ist. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es kämpft für uns der rechte Mann, denn Gott selbst hat erkoren. Wenn ich Jesus angenommen habe, bitte hören wir doch aufs Wort Gottes, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Selber an sich rumbasteln, selber an sich herumflicken, sich selber befreien wollen, führt immer in bittere, furchtbare Selbstenttäuschungen hinein. Also, wenn ich Jesus angenommen habe, dann werde ich mit diesen angeerbten Lasten und angenommenen Untugenden fertig. Und jede Untuge, klare Lehre der Bibel, ist Sünde. Aber jetzt zurück. Wenn ein Mensch Jesus angenommen hat, befreit wurde von den Untugenden, von den hässlichen Gewohnheiten, dann benötigt er gesunde Nahrung, damit er zu einem vollwertigen, verantwortungsbewussten Menschen heranreifen kann. Geistlich ist das ganz genauso. Wenn ich Jesus angenommen habe, und wenn ich das so erlebt habe, wie wir gesungen haben, es ist Kraft in dem Blute Jesu. Möchtest du frei von der Leidenschaft sein? Es ist Kraft. Wenn ich das erlebt habe, Befreiung erlebt habe, dann wirkt Gott etwas in mir. Ein Verlangen, geradezu eine Begierde nach der lauteren Milch des Wortes Gottes. Auch das will ich euch illustrieren mit einem praktischen Erleben. Bei der Geburt meiner Tochter, unseres zweiten Kindes, bin ich als Mann in eine Rolle gedrängt worden. Die lag mir nicht so besonders. Ich musste Hausmann werden. Ich bin nicht so für die moderne Entwicklung. Ich bin nicht für die Diskriminierung der Frau, selbstverständlich. Aber es erfüllt mich schon mit etwas Sorge, wenn ich die Entwicklungen in unserer Zeit sehe, wenn Frauen auf Biegen und Brechen Karriere machen wollen und sogar meinen, in die Bundeswehr hineinzumüssen. Aber dort wurde ich von Gott her, und das ist eine Zulassung, in diese Aufgabe hineingedrängt. Und da habe ich festgestellt, dass Kinderpflege einfach doch von Gott mehr der Frau zugedacht war. Der hat einfach mehr Einfühlungsvermögen, mehr Zartgefühl, sollte sie wenigstens haben. Ich habe mir auf alle Fälle sehr schwer getan. Beim ersten Mal trockenlegen, damals hatten wir ja die Pampers noch nicht, sondern die alten Windeln, bis ich die drei Zipfel da richtig ineinander gelegt hatte, das hat lange gedauert. Das erste Mal, glaube ich, eine halbe Stunde. Es hat und hat nicht funktioniert. Meine Tochter war auch temperamentvoll. Die Angehörigen meinten, sie hätte das von mir gehabt. Auch lautstark war sie. Wo ich fast fertig war, hat sie alles wieder auseinandergestrampelt. Fläschchen musste ich bereiten. Habe ich mich manchmal danach gesehen, dass meine Frau doch das wieder machen würde. Aber später, da bin ich Fachmann gewesen in der Sache. Und dann habe ich auch geprüft, ob die Frau das mit dem Fläschchen richtig macht. In der Zeit war es, wo ich so gesehen habe, wie sich so ein Kindesleben, so ein kleiner Mensch, ausstaffiert mit allem, was Gott hatte. Nur noch nicht entfaltet, nur noch nicht gewachsen, aber alles war in dem Menschen da drin. Damit sich ein Mensch entfalten kann, nach dem Plan unseres Gottes, braucht er Pflege, braucht er gesunde Ernährung, richtige Ernährung. Unsere Probleme in unserer Zeit, die helfen uns doch, auf diese Wahrheiten zu kommen. Und wo sich die Augen entfaltet haben, wo die zu begreifen begannen, analysieren konnten, die verschiedenen Lichtstärken, Reflexe, wo das Ohr sich geöffnet hat und auf Geräusche dann reagiert hat, wo das Stimmchen sich entwickelt hatte und mit Hilfe von Ohren und von Augen das annahm immer mehr, was die Alten so taten und auch redeten. Das war so interessant. Und was ich schon ein bisschen begriffen hatte, habe ich ihr mal das Fläschchen vor die Augen gehalten. Und wo sie das Fläschchen da sah, die 200 Gramm gute Nahrung, da haben die Augen angefangen zu flackern. Oh, die hatte Hunger gehabt. Und dann hat das ganze Kerlchen angefangen zu zittern. Und wo sie es immer noch nicht bekam, da fing sie an zu schreien. Ich kann ja da gar nicht anders, meine lieben Zuhörer. Ich muss ja die Worte des Psalmisten da anfügen. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele, o Gott, zu dir. Da habe ich begriffen, wie nötig die Nahrung ist. Und wozu gesunde Nahrung ist. Jetzt etwas, was ich vorhin angedeutet hatte. Damit ihr durch dieselbe zunehmet, heranwachset zu dem Heil, das droben bereit ist. Bitte beachten wir, das Heil in Jesus Christus, die Befreiung in Jesus Christus, die Vergebung der Sünden in Jesus Christus, Friede und Freude im Heiligen Geist, müssen wir hier schon bekommen auf Erden. Das ist das Heil, das uns Gott, das ist die Hilfe, die uns Gott in Jesus anbietet. Aber es gibt auch ein Heil, das wartet auf uns, droben in der Ewigkeit. Und nur derjenige, der durch gesunde Ernährung, gute himmlische Kost, herangewachsen, herangereift ist, wird einmal das Erbe, mit anderen Worten, wenn er mündig geworden ist, antreten können, tüchtig gemacht, fähig gemacht, zum Erbteil der Heiligen im Licht. Bist du gläubig geworden? Hast du den Herrn Jesus angenommen? Hast du Frieden in deinem Gewissen, Vergebung deiner Sünde? Freust du dich, dass die Sünde vergeben sind? Liebst du das Wort Gottes? Brauchst du diese göttliche Nahrung? Dann wartet ein wunderbares Erbe auf dich. So viele Menschen möchten gern erben hier auf dieser Erde. Meistens ein vergängliches Erbe. Aber hier ist es ein unvergängliches, unverwelkliches Erbe. Verzeiht mir, wenn ich jetzt so leicht ins Schwärmen hineingerate, aber es ist kontrolliertes Schwärmen. Meine Nerven gehen nicht durch. Aber ich will voller Freude, will ich in unsere Mitte hineinrufen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet, denen, die ihn lieben. Es wäre schade, wenn Gott von Ewigkeit her den einen dazu bestimmt hat, Jesus zu finden, Jesus anzunehmen, Friede und Freude zu haben und dann wegen falscher Ernährung, weil es sich zu viel an fremdelnde Bücher und Ideen hinwendet. Bitte versteht mich nicht falsch, es gibt sehr gute Bücher, aber am meisten bin ich herangewachsen, gefestigt worden durch die lautere Milch des Wortes Gottes. Der Katechismus ist ein gutes Büchlein. Ach, unsere Liederbücher sind gute Bücher. Aber um heranzureifen zu dem, was Gott für mich erdacht hat vor Grundlegung der Welt, brauche ich gute, gesunde Ernährung. Heranwachsen zu dem Heil und zu den Aufgaben, nur andeutungsweise. Da gibt's ja schon eine kleine Probe, so eine Art Probezeit, das Millennium Jesu Christi. Da dürfen wir schon mit ihm erben. Da dürfen wir schon Verwaltungsaufgaben von ihm übernehmen. Aber nicht, dass jemand denkt, Herr Wegner, Sie gehen da viel zu weit. Jesus sagt ja selber, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt auf meines Vaters Thron. Dann erst auf der neuen Erde kein Zerfall mehr, kein Fluch mehr, keine Schädlingsbekämpfungsmittel mehr. Keine Polizei mehr, kein Finanzamt mehr. Alles unbeschwert. Friede, herrlicher Friede. Keine Kriege, keine Aufrüstung. Auch keine versteckte, hinterhältige Aufrüstung. Wunderbare Atmosphäre. Da wird es Repräsentanten geben aus Jerusalem, das ja dann auf die neue Erde heruntergekommen ist, herausgesandt. Welche Aufgaben können da auf einen zukommen? Heranwachsen zu dem Heil, das droben bereitet ist. Erwähnen will ich auch, dass deine Alltagsproblemchen, dein Alltagsmilieu mit all den Menschen, die dir unbequem sind, ob in Familie, ob im Miethause oder im Berufsleben oder im bürgerlichen Leben, alles muss mit dazu helfen, mit dazu dienen, dass du heranreifst, herangebildet wirst und diese Leute, die schwierigen Leute in deiner Umgebung, die kannst du nur ertragen, wenn du gesunde Ernährung hast, gesundes Wachstum hast. Noch etwas. Wie tragisch es doch wäre, wenn wir dies von Gott Gegebene, von Ewigkeit her, von der großen, abgrundtiefen Liebe unseres Gottes erwählt, nicht erlangen würden. Man ist vielleicht nicht verloren, aber das Ziel doch nicht erreicht. Die Gottgleichheit, die Jesusgleichheit, Gleichgestaltung, das in dasselbe Bild, das der Sohn Gottes trägt. Der weltbekannte, gesegnete Gottesmann Moody hat einmal von einem Mann berichtet, der für seinen Herrn, nachdem er gläubig geworden war, von der Liebe Gottes gepackt war. Er wollte immer Großes, extra Großes für seinen Herrn tun. Sicherlich ein bisschen mit dem Hintergedanken, bewundert zu werden von seiner Umgebung, anerkannt zu werden, bestaunt zu werden. Und vor lauter Großes tun zu wollen, vor den Augen der Menschen, für seinen Gott, hat er die kleinen, bescheidenen Aufgaben in seinem Alltag übersehen. Es geht Gott nicht immer um etwas Großes. Nur um die Treue im Kleinen und im Geringsten geht es ihm. Und das sollten wir nicht übersehen. Der Mann meint es aber ehrlich. Das hat ihm Gott geholfen. In der Nacht im Traum begegnet ihm ein Engel. Der nimmt ihn mit sich und zeigt ihm himmlische Regionen. Und schon spürt er an der Seite seines himmlischen Führers, welch Friede, welche Harmonie, keine Störung, keine Disharmonie. Er war so glücklich, die Atmosphäre überall. Dann merkt er, wie der Engel ihn auf ein Ziel zusteuert. Und dann sieht er auch da vorne, noch etwas entfernt, einen Tempel. Im Morgenglanz der Ewigkeit herrlicher Strahlen. Und je näher sie auf den Tempel zukommen, umso schöner, umso herrlicher wird er. Er ist erquickt und ergriffen. Ach, sagt er, ist der Tempel schön. Und diese herrliche Umgebung, wo sie ganz nahe an den Tempel herankommen, sagt er, oh, da ist ja ein Fleck. Und er kommt näher, dann sieht er ein Loch in diesem Tempel. So schön wäre doch dieser Tempel, die vollendete Schönheit, wenn dieses eine hässliche Loch nicht da wäre. Und da merkt er, wie der Engel ihn ganz, ganz groß anschaut. Und sagt, dieses Loch, das bist du. Du solltest als Lebendiger, ein von Gott belebter Stein, in diesen Platz eingefügt werden. Und du bist nicht bereit, dich zubereiten zu lassen, dich formen und prägen zu lassen durch deine Umgebung, damit du so geformt wirst, dass du haargenau da hineinpassen kannst. Das hat ihm sehr zu denken gegeben. Ich möchte schließen, fasse aber zusammen. So seid nun begierig nach der reinen, lauteren Milch des Wortes Gottes, dass ihr durch dieselbe zunehmet und heranwachset zu dem Heil, zu den Aufgaben für ein Heil der ganzen neuen Erde und ihrer Bewohner, zum neuen Jerusalem, dass wir da heranwachsen, unseren Platz einnehmen können. Nun weiß ich nicht, ob du einmal ein Bewohner auf der neuen Erde sein wirst, gar in der goldenen Stadt, im himmlischen Jerusalem. Ich weiß nicht, ob ich einmal dort sein werde und ob unsere Wohnungen weit voneinander liegen werden. Aber sollten wir, du und ich Bürger, dieser herrlichen ewigen Stadt sein, dann werde ich dich gerne einmal einladen in meine Wohnung. Und alles, was Gott in meinem Leben getan hat hier, alle Führungen, alle Leidenswege, alle Schnitte, alle Enttäuschungen, die werden sich charakterlich niederschlagen in dieser Wohnung. Aber wenn du mich dann besuchst, dann will ich von dir auch eingeladen werden. Dann will ich auch einmal in deine Wohnung hineingehen. Glaub mir, der Plan Gottes ist so tief, so gründlich, so wunderbar, dass wir echt Probleme haben, das zu fassen und zu begreifen. Aber herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünden frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Und jetzt, Jesus, sieh her, ich komme. Amen. Amen. Wollen wir aufstehen und stille werden zum Gebet. Herr Jesus, habe du herzlichen Dank für die Wunderkräfte in deinem Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Herr, gib, dass wir unter dem Segen deines Wortes stehen, dass wir unser ganzes Leben von deinem Wort bestimmen lassen, von deinem guten, heiligen Geist. Denn du führst ja die Deinen, alles in unserem Leben, dient zum Besten. für die Zubereitung für die Aufgaben, für die Zubereitung für den Platz, den wir einnehmen dürfen. Herr, segne jede Person jetzt. Ach, wir wissen, es wird gesät in der Schwachheit. Aber Lob und Dank, es wird einmal auferstehen. Das, was dein Wort, der Same der Ewigkeit, bewirkt hier auf Erden, wird aufgehen. In großer Kraft und Herrlichkeit. Schenke es doch, es wäre mein Wunsch, dass wir uns alle dort in der Herrlichkeit wieder treffen würden. Segne diese Gemeinde. Amen. Amen. Amen.
Nichts, was diese Welt mir bietet, stillet Durst und Hunger mir. Denn nur Gott und seine Liebe gibt ein volles Teil schon hier. Mein Herz ist angefüllt. Mein Sehnen all gestillt, in Jesu Liebe tief versenkt, hab ich auf ewig Ruh. Trinkt ein Vogel aus der Fülle frischen Sees und dürstet noch, sagst du, Jesus Christ sei in dir und bist unbefriedigt doch. Mein Herr ist angefüllt, mein Sehnen all gestillt, in Jesu Liebe tief versenkt, hab ich auf ja, mein Herz wehrt immer weiter, Gottes Fülle erfülle dich. Seine Lieb ist gleich dem Meere, das noch nie erschöpfte sich. Mein Herz ist angefüllt, mein Sehnen all gestillt, in Jesu Leben.